Herzlich willkommen bei Radio München. Hören Sie jetzt die letzte Folge aus dem Buch Briefwechsel – Stimmungsbild einer viralen Krise von Doreen Mexner. Als Hörreihe jeden Montag auf Radio München.
Mechthild, 70 Jahre, Rentnerin. Liebe Hannelore, nun liegt dein Fragebogen schon so lange bei mir. Deine klugen Fragen haben mich jeden Tag begleitet und in meinem Kopf habe ich sie dir längst und ausführlichst beantwortet. Mir haben diese Überlegungen sehr viel gebracht. Du freilich hast davon bislang nichts gehabt. Um das zu ändern, will ich versuchen, die Essenz meiner Gedankenspiele aufs Papier zu bringen. Bei Gelegenheit würde ich mich gerne mit dir austauschen. Liebe Grüße auch an Michael. Bleibt gesund. Mechthild. Zu Beginn der Corona-Krise galten meine ersten Gedanken meinen Kindern. Sind und bleiben sie gesund? Ich selbst zog mich zunächst einfach nur zurück. Dann begann ich für meine Familie und die Nachbarn Masken zu nähen. Bei meinen regelmäßigen Spaziergängen plauderte ich über den Zaun mit den Mitgliedern unseres Seniorenclubs und mit meinen Kindern hielt ich Kontakt per Video. Sehr beschäftigt hat mich die Frage, und sie beschäftigt mich auch heute noch, wie ich feststellen kann, ob ich gesund bin. Ich möchte mein Umfeld nicht unbewusst infizieren. Als Zugehörige der Risikogruppe habe ich sehr wohl meinen baldigen Tod einkalkuliert und noch einmal meine Vorsorge überprüft. Ich war mir unsicher, ob ich wirklich alles geregelt hatte. Außerdem wollte ich meiner Familie keine angefangenen Arbeiten hinterlassen. Natürlich habe ich mir auch universelle Fragen gestellt. Die Antworten darauf suche ich noch immer. Ich würde gerne wissen, wie lange die Krise dauern wird. Wie gravierend sich die Maßnahmen auf die wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse aller Menschen auswirken werden. Wie es nach der Krise aussehen wird. Ob es wieder so werden wird, wie es war. Wer die unzähligen Rechnungen für die jetzt ausgeschütteten Milliarden bezahlen wird? Der kleine Steuerzahler? Wenn ich ein erstes Resümee ziehe, kann ich sagen, mir persönlich geht es gesundheitlich und finanziell gut. Bei anderen Menschen sieht das sicherlich anders aus. Momentan überlege ich, in welcher Form ich solche Menschen entsprechend meiner Möglichkeiten unterstützen kann. In meinen Alltag greift Corona insofern ein, als dass ich mir täglich die Nachrichten und die Statistiken zur Krise bei uns in Deutschland und in der Welt anschaue. Ich bin sehr positiv überrascht, wie äußerlich ruhig und strukturiert unsere Regierung mit der Krise umgegangen ist. Beeindruckt hat mich ebenfalls, wie sich die Menschen an die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie gehalten haben. In meinem Umfeld sind viele Menschen, genau wie ich, dabei, lange aufgeschobene Arbeiten zu erledigen. Ich selbst habe inzwischen alle meine angefangenen Handarbeiten fertiggestellt und mir angewöhnt, etwas neu Begonnenes umgehend zu Ende zu bringen. Außerdem habe ich meine Schränke aufgeräumt und alte Sachen weggeworfen. Kontakte vermeide ich trotz der Lockerungen weiterhin. Ich gehe nur zum Einkaufen aus dem Haus und mit Roland bin ich jeden Tag im Wald spazieren. Corona hat mir noch einmal verdeutlicht, wie richtig meine Devise ist, jeden Tag so zu leben, als ob es der letzte wäre. Dabei verliere ich den Blick in die Zukunft dennoch nicht aus den Augen. Ich sorge mich, vor allem auch für unsere Kinder, wie es weitergehen wird, ob wir die Schäden in den Griff bekommen können, ob wir die Rückschritte in allen Bereichen des Lebens verkraften werden und wie sich eine zweite Welle auf die Entwicklung auswirken könnte. Beunruhigt bin ich, wenn ich sehe, wie die rechte Szene versucht, die Krise für sich zu nutzen. Sobald wir alles überstanden haben, wünsche ich mir eine umfassende Analyse über die getroffenen Maßnahmen, um künftig Fehler vermeiden zu können. Wenn ich beispielsweise auf die Testerei schaue, denke ich, es hätten vor allem in den systemrelevanten Bereichen mehr Tests durchgeführt werden müssen. Darüber hinaus hätte ich es für sinnvoll gehalten, jedem Anfragenden unkompliziert die Möglichkeit zu geben, sich testen zu lassen. Ich hoffe sehr auf schnelle Fortschritte bei der Entwicklung eines Impfstoffes. Ich wünsche mir sehnlichst, dass das Leben wieder normal weitergehen kann. In meinem Fall heißt das, am Leben meiner Kinder teilzunehmen, das gesellschaftliche Leben im Ort wieder zu beleben, zu reisen und Kultur genießen zu können.
Eleonore, 65 Jahre, Künstlerin. Liebe Hannelore, es hat eine Weile gedauert, aber lieber spät als nie. Hier nun sende ich dir endlich meine Gedanken zur Corona-Situation. Anfänglich war ich noch sehr naiv und nahm alles eher locker. Die ersten Märztage verbrachte ich mit Ferdinand in Spanien. Dort hörten wir davon, dass die Grenzen bald schließen könnten. Ich nahm das gar nicht für voll. Ferdi flog am 11. März zurück nach Hause in die Schweiz. Ich selbst unternahm noch einen Abstecher nach Portugal, um ein dort laufendes Projekt zu begleiten. 2 Tage später machte auch ich mich auf den Heimweg in die Schweiz. Beim gemeinsamen Frühstück am nächsten Morgen eröffnete mir Ferdi, dass wir den Einzug in unser neues Haus in Spanien Ende April vorläufig wohl vergessen könnten. Ich konnte das gar nicht nachvollziehen. Ich glaubte zu dem Zeitpunkt noch, dass wir einfach normal weiterleben könnten. War das blauäugig? Ferdi und ich sind sehr verschieden. Während ich grundsätzlich optimistisch denke, ist Ferdi eher realistisch. Mit dem Shutdown hat mich das Leben dann eingeholt. Inzwischen haben sich die Zahlen bei uns in der Schweiz schon lange stabilisiert bzw. sind extrem gesunken. Angesichts der allgemeinen Angst und der Möglichkeit, dass alles hätte viel schlimmer kommen können, denke ich, waren die einschneidenden Maßnahmen nötig. Ob sie es tatsächlich waren, weiß natürlich niemand. Dennoch bin ich der Ansicht, dass die Rückkehr zur Normalität viel zu langsam erfolgt und schon längst hätte erfolgen sollen. Die Schweiz ist über den Berg, die Spitäler sind halb leer. Mir ist es ein Rätsel, weshalb die Regierung in dieser Situation weiterhin wochenlange Einschränkungen plant. Wir haben doch nun Masken und Schutzkonzepte. Es macht mich wütend zu erleben, wie rücksichtslos man mit der Wirtschaft, der Kultur, der Freiheit und dem Leben der Bevölkerung im Allgemeinen umgeht. Vermutlich spüren diejenigen, die diese Entscheidungen treffen, die Auswirkungen selber gar nicht oder nicht genug. Für mich persönlich bedeutet der Shutdown in Europa eine massive Einschränkung meiner Bewegungsfreiheit. Ich kann nicht reisen und unser neues Haus in Spanien nicht beziehen. Für mich ist das schwer auszuhalten, weil Geduld und Warten nicht meine Stärken sind. Ich will die Dinge immer sofort anpacken. Ferdi dagegen fällt das Warten überhaupt nicht schwer. Er kann Dinge viel besser akzeptieren als ich. Allein an uns beiden ist ersichtlich, wie unterschiedlich wir Menschen auf die Covid-Krise reagieren. Die Meinungen gehen stark auseinander. Die einen akzeptieren, was die Regierung vorgibt, die anderen nicht. Dieses Spannungsfeld zieht sich quer durch Familien. Aus übergeordneter Sicht sehe ich freilich auch, dass es uns gegenüber anderen Mitbürgern, die wirtschaftlich zu leiden haben, deren Lebensträume zerstört sind und die krank geworden sind, extrem gut geht. Diese Menschen erfahren derzeit wirkliches Leid. Daran zu denken, deprimiert mich sehr. Und da man von nichts anderem mehr hört, finde ich es unerhört schwierig, in meinen Gedanken positiv zu bleiben. Um mich zu stärken, habe ich bereits versucht, keine Nachrichten mehr zu konsumieren. Mein Rekord liegt bei 24 Stunden. Danach greife ich doch wieder zur Zeitung. Mit zunehmender Dauer der Krise stellt sich mir die ethische Frage, wie viel ist ein Menschenleben wert? Natürlich muss man Menschenleben schützen, so gut es geht. Doch man muss sich auch bewusst bleiben, dass das Leben grundsätzlich gefährlich ist. Wenn ich nur an den Verkehr denke, an HIV, Malaria, Lebensmittelgifte und vieles andere mehr. Ab wann, ab welcher Zahl, frage ich mich angesichts dessen, berechtigt es die Regierungen, das Leben einer ganzen Gesellschaft zu blockieren? Ab 100? Ab 1000? Oder ab 10.000 Toten? Ich finde, das ist eine wichtige Frage und ich bin mir durchaus bewusst, dass jeder sie anders beantworten wird. Ich denke, man muss die Zahlen immer in Relation zur Bevölkerungsgröße sehen. Zahlen wie in Italien und Spanien sind so hoch, dass sie besondere Maßnahmen rechtfertigen. Zahlen wie in Deutschland und der Schweiz aber eher nicht. Nach der Krise erwarte ich von den Regierungen eine bessere Vorbereitung auf eine eventuelle nächste Pandemie. Wenn man bedenkt, dass diese heutigen Szenarien schon lange als Gefahr bekannt waren, ist es ein absolutes Armutszeugnis für die meisten Regierungen, wie schlecht sie auf diese Situation vorbereitet waren. In der Schweiz gab es lange keine Masken. Die Konzepte sind überhaupt nicht logisch. In den Bergen war es nicht erlaubt, eine geführte Wanderung zu machen, aber im öffentlichen Verkehr durften sich die Massen weiterhin ohne Masken bewegen. In den Supermärkten waren die Abteilungen mit Beauty-Produkten und anderen nicht lebensnotwendigen Dingen abgesperrt. Ich verstehe nicht, wieso man in ein und demselben Laden aus dem einen Regal etwas nehmen darf und aus einem anderen nicht. Ich denke, wir alle müssen lernen, mit Viren zu leben. Selbst wenn wir Covid in den Griff bekommen, kann jederzeit ein anderes Virus auftauchen. Für diesen Fall sollten für potenzielle Risikogruppen Konzepte bereitstehen. Allerorts hört man, dass sich die Gesellschaft verändern wird und dass es nicht mehr so sein wird wie zuvor. Wir sollten wieder mehr an geistige Werte denken, weniger Globalisierung, weniger in der Welt herumfliegen. Zu Hause ist es auch schön, weniger Großveranstaltungen. Ich glaube nicht an eine allgemeine geistige Erweckung oder eine Umkehr zu anderen Werten und Gewohnheiten. Wer vorher nicht in diesen Zusammenhängen gedacht hat, wird es nachher ebenso wenig tun. Womöglich werden sich einige Dinge ändern. Ich denke vor allem an die zunehmende Digitalisierung. Die Kommunikation könnte sich beispielsweise mehr und mehr im virtuellen Raum abspielen. Ebenso Kulturveranstaltungen. Außerdem kann ich mir vorstellen, dass das Homeoffice vielfach Standard wird. Einige Neuerungen werden vielleicht ein Fortschritt, andere jedoch, denke ich, werden überhaupt nicht auf den Menschen zugeschnitten sein. Für die Zukunft wünsche ich mir, wieder in einer freien Gesellschaft zu leben, in der das Versammlungsrecht und die Demonstrationsfreiheit gewährleistet sind. Viele liebe Grüße euch Zweien und der gesamten Familie. Elo.
Peno, 14. Juni 2020. Liebe Hannelore, vermutlich bist du gerade auf dem Weg nach Wismar. In Gedanken bin ich ganz bei dir. Ich hoffe, dass ihr trotz des traurigen Anlasses eine gute Zeit in der alten Heimat haben werdet. Obwohl ich Wismar früher, wenn ich meine Ferien bei Oma Resi verbracht habe, manchmal ziemlich langweilig fand, ist es heute so, dass mir, sobald ich in der Ferne die Werft auftauchen sehe, ganz warm ums Herz wird. Richtig heimatlich. Irgendwie muss dieses Gefühl über Papa in mich übergegangen sein. Katharina hat mir erzählt, dass es ihr ebenso geht. Bevor wir vor 4 Jahren unser Pino für uns entdeckt haben, fand ich die Idee sehr reizvoll, mal für ein Jahr in Wismar zu leben. Einfach um auszuprobieren, wie es ist, tatsächlich in dieser vererbten Heimat zu wohnen und nicht nur auf Besuch zu sein. Wegen der Kinder blieb es allerdings eine Gedankenspielerei. Allein bei der Erinnerung daran würde ich jetzt am liebsten alles stehen und liegen lassen und unverzüglich losfahren. Einfach nur, um einmal auf St. Georgen zu klettern, durch meinen geliebten Lindengarten zu schlendern, zu schauen, ob die Grube weiterhin brav unterm Fachwerkhaus hindurchfließt und schließlich noch meine Spucke von der Schweinsbrücke auf Kahnfahrt zu schicken. In den vergangenen Jahren bin ich hin und wieder ganz kurz entschlossen für einen Tagesausflug nach Wismar gedüst. Dass solche Spontanreisen momentan nicht möglich sind, belastet mich. Zum Glück sieht es so aus, als sollte die Grenze nach Mecklenburg demnächst wieder ohne besonderen Grund passierbar sein. Es lockert sich. Über den Buschfunk habe ich gehört, dass unsere Grundschule ihre Pforten vermutlich ab Donnerstag doch noch einmal verbindlich öffnen wird. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Ich hatte mich inzwischen darauf eingerichtet, Hannes bis zu den Ferien zu Hause zu behalten. Vergangene Woche hätte er bereits an 2 Tagen wieder zur Schule gehen können. Die Kinder durften frei entscheiden. Aber Hannes hatte keine Lust dazu. Nach so langer Zeit war ihm das irgendwie komisch. Mal sehen, was er nun sagt, wenn sich das Gerücht bestätigen sollte. Diese Ungewissheit oder vielmehr diese Abhängigkeit von Anweisungen von oben macht mich echt kirre. Das beschwert mich. An manchen Tagen könnte ich vor Wut heulen. Nein, das stimmt nicht. Ich würde gerne heulen können. Alles einfach mal rauslassen. Aber ich kann nicht. Es kommen keine Tränen. Genug davon. Jetzt will ich dir noch etwas Schönes schreiben. Die Babystörche sind zu sehen. 3 kleine Schnäbelchen recken sich über den Nestrand, wenn Adele oder Alois mit dem Futter landen. Das ist ein Schauspiel, von dem ich nicht genug bekommen kann. Und wir haben es direkt vor der Haustür. Besser geht es nicht. Obwohl, Steigerungen gibt es immer. Für die Kinder wäre das der Hund. Unentwegt liegen sie mir in den Ohren und wollen wissen, wie unsere Chancen stehen. Ich glaube, sie stehen gut. Ich habe mich mit der Besitzerin unterhalten. Sie war ein wenig erschrocken, dass ich so schnell jemand gefunden hatte, der ihre Zelda übernehmen würde. Als ich ihr gesagt habe, dass wir gerne auch noch ein halbes Jahr warten können, war sie beruhigt. Am Freitag wollen wir uns beschnuppern und schauen, ob wir zu Zelda passen und Zelda zu uns. Wir, Frauchen, sind uns jedenfalls sehr sympathisch. Ohne uns zu kennen, haben wir gleich eine Stunde miteinander telefoniert und über Gott und die Welt geplaudert. Nun freue ich mich auf die Begegnung von Angesicht zu Angesicht und bin sehr neugierig auf Zelda. Ein bisschen Muffensausen vor einer Zukunft mit Hund habe ich allerdings auch. Aber ich vertraue darauf, dass es schon richtig sein wird, wie es kommt. Bisher war das bei fast allem so, was mir im Leben begegnet ist. Das soll für heute mein Schlusswort sein. Mehr will mir nicht einfallen. Ich hoffe, du freust dich über meinen kleinen, morgen wieder zu Hause Ankommensbrief. Sehr ganz herzlich gegrüßt von Nora. PS, jetzt fällt mir doch noch etwas ein. Mein Hannes war sehr erpicht darauf zu lesen, was dein Max über seine Corona-Zeit geschrieben hat. Noch am selben Tag hat er sich hingesetzt und eine kleine Corona-Aufstellung angelegt. Als er sie mir zeigen wollte, war sie leider im Kinderzimmer-Chaos verschollen. Gestern Abend plötzlich ist sie wieder aufgetaucht. Mit Hannes' Genehmigung darf ich sie dir schicken.
Hannes, 10 Jahre. Was ich über Corona denke. Corona hat zwei Seiten. Eine ist gut, eine ist schlecht. Die schlechte ist länger. Das ist schlecht. Viele Leute können sich nicht treffen. Das ist schlimm. Vor allem, wenn sich Familien nicht sehen können. Die Corona-Tests sind komisch. Wenn man sich einmal testen lässt, kann es sein, dass man Corona hat. Und wenn man sich nochmal testen lässt, hat man es nicht mehr. Ich finde blöd, dass man überall Mundschutz tragen muss. Und dass man angepfiffen wird, wenn man keinen hat. Es sei denn, man zeigt einen Attest. Aber auch dann kann es sein, dass man beschimpft wird. Mir fehlen meine Freunde. Ich finde es doof, dass wir zu Opas Geburtstag nicht an die Ostsee fahren durften. Hoffentlich können wir im Sommer nach Österreich. Am allerschlimmsten ist natürlich, dass wegen Corona so viele Menschen gestorben sind. Das ist gut. Ich finde es gut, dass man auch mal schulfrei hat.
Krefeld, 18. Juni 2020. Liebe Nora, dies wird mein vorerst letzter Brief an dich. Die Beerdigung von Onkel August hat mir ganz deutlich gezeigt, dass ich eine Pause brauche. Abstand von den Menschen, den Gesprächen und vor allem dem leidigen Thema Corona. Ich bin jetzt 74 Jahre alt. Michael ist 75. Wir haben nicht mehr ewig zu leben. Wir wollen nichts riskieren, sondern einfach nur unseren Lebensabend in Ruhe genießen. Die Natur, die Enkel. Momentan jedoch sitzt uns die Angst in den Knochen. Was, wenn wir uns in Wismar angesteckt haben? Michael sagt, es war falsch zu fahren. Ich fürchte, er hat recht. Was, wenn wir uns das Virus eingefangen haben? Die Beerdigung war furchtbar, unheimlich bedrückend. Meine Cousinen und Cousins, alle hatten Angst und wollten den Abschied nur schnell hinter sich bringen. Ich kann dir nicht einmal sagen, ob die Rede des Pfarrers gut war. Ich war die ganze Zeit nur darauf bedacht, aufzupassen, nicht zu nahe bei den anderen zu stehen. Es war nicht schön, wirklich nicht. Ich hoffe, dass diese Pandemie bald vorbei ist und wir unbeschadet durch den Sommer kommen. In 10 Tagen fahren wir für 2 Wochen nach Bansin an die Ostsee. Allerdings mit einem unguten Gefühl. Aber wir wollen Max nicht enttäuschen, der sich schon sehr auf seine Ferien mit Oma und Opa freut. Danach werden wir uns in Gried einigeln. Ich brauche jetzt diese 7, 8 Wochen Besinnung durch Rückzug. In dieser Zeit werde ich auch nicht arbeiten. Ich habe alles runtergefahren. Reset. Danach sieht die Welt hoffentlich wieder besser aus. Bleibt alle gesund. Hannelore.
Penno, 18. Juni 2020. Liebe Hannelore, dein Brief berührt und bewegt mich. Corona rüttelt an unseren Grundfesten. Natürlich respektiere ich deine Entscheidung. Offenbar hat dich und euch die Beerdigung tief erschüttert. Um dich vielleicht ein wenig zu beruhigen, habe ich mir noch einmal die Zahlen für Mecklenburg-Vorpommern angeschaut. Ich denke, ihr braucht wirklich keine Sorge haben, euch angesteckt zu haben. Momentan liegt die Zahl der Erkrankten, die ja gar nicht alle erkrankt, sondern lediglich positiv getestet sind, bei 20 von 100.000 Einwohnern. Hannelore, Ihr könnt euch gar nicht angesteckt haben. Sicher war es gut und richtig, Onkel August verabschiedet und Margot zur Seite gestanden zu haben. Stell dir vor, Margot hätte ihren Vater alleine beerdigen müssen. Wir dürfen uns von der Angst nicht auffressen lassen. Weder von der Angst vor dem Virus, noch vor der Angst vor dem Verlust wichtiger Grundrechte und auch nicht vor der Angst vor Armut. Wir müssen uns das anschauen und im Gespräch bleiben, nach dem Sommer. Ich freue mich. Habt eine gute und vor allem erholsame Zeit. Liebe Grüße, deine Nora. Betrachten Sie Konflikte immer als ein Aufeinanderprallen von Ideen, nicht von Menschen. Robert Keegan.
Briefwechsel. Stimmungsbild einer viralen Krise von Doreen Mexner. Eine Produktion des Montalto Verita Verlages. Das Buch sowie das Hörbuch sind im Umland Verlag erschienen.